Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche. Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Jeder hat das irgendwann schon mal gehört oder gelesen. Wegwerfgesellschaft. Ein sperriges Wort, das trotzdem überall auftaucht, weil es ein Bild hervorruft. Eine Gesellschaft, die wegwirft. Und zwar alles. Weil es kaputt ist, nicht mehr passt, aus der Mode ist, nicht mehr schmeckt oder schlicht nicht mehr gefällt. Erhalten und reparieren ist zu aufwendig, kostet viel Zeit, Geld und Mühe. Muss es denn immer gleich die Tonne sein? Welche Alternativen es gibt, hört ihr heute in unserer Sendung zum Thema Wegwerfgesellschaft. Mein Name ist Sarah Janssen. Ein erster Schritt könnte die Einsicht sein, dass wir zwar immer mehr wollen, das mehr aber nicht unbedingt glücklicher macht. Davon singen OK Kid in ihrem Song Mehr, Mehr.
Wir haben eine Wohnung in New York, gehen shoppen in Paris, haben ein Kind in Göteborg und einen Koffer in Berlin. Wir sind überall gewesen, können einiges erzählen. Wir wissen alles besser, denn wir haben alles gesehen. Haben ein Studium geschmissen, ein neues angefangen, haben aufgehört zu kiffen und wieder angefangen. Wir glauben an die Liebe, haben mit 13 schon gefickt, haben Spaß mit uns alleine, hin und wieder auch zu dritt, haben virtuelle Freunde, sind überall vernetzt, zwischen Käffchen und einer Kippe ist noch Zeit für SMS. Wir reden ohne Pause, wir kommen nicht auf den Punkt, verbringen Nächte auf den Straßen und das meistens ohne Grund. Eigentlich geht es uns gut, doch wir wollen mehr, 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 mehr. Wir haben alles, was wir brauchen, doch noch lange nicht genug. Wir wollen mehr, 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 mehr. Eigentlich geht es uns gut, doch wir wollen mehr, 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 mehr. Wir haben alles, was wir brauchen, doch noch lange nicht genug. Wir wollen mehr, wir wollen mehr. Wir haben strahlend weiße Zähne, sind sportlich gebaut, haben ein Mädel für das Ego, damit man noch an sich glaubt. Wir sind immer up to date, haben noch nie was verpasst, haben alles ausprobiert, doch es hat nie wirklich gepasst. Wir gucken hier, gucken da. Wir knutschen hier, knutschen da und sind elitär und politisch korrekt. Wir sind individuell, haben keinen Bock auf den Rest, sind nach außen perfekt, innerlich für einen Arsch, wollen das Gefühl wieder haben, wie es früher mal war. Und wir feiern und wir feiern und wir feiern uns selbst, sind zu groß für unsere Stadt, doch zu klein für die Welt. Eigentlich geht es uns gut, doch wir wollen mehr, 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 mehr. Wir haben alles, was wir brauchen, doch noch lange nicht genug. Wir wollen mehr, 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 mehr. Eigentlich geht es uns gut, doch wir wollen mehr, 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 mehr. Wir haben alles, was wir brauchen, doch noch lange nicht genug. Wir wollen mehr, wir wollen mehr. Besser, denn wir haben alles gesehen. Wir wollen mehr, wir wollen mehr. Eigentlich geht es uns gut, doch wir wollen mehr, 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 mehr. Wir haben alles, was wir brauchen, doch noch lange nicht genug. Wir wollen mehr, 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 mehr. Eigentlich eigentlich, eigentlich, eigentlich geht es uns gut, doch wir wollen mehr, 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 mehr. Wir haben alles, was wir brauchen, doch noch lange nicht genug. Wir wollen mehr, wir wollen mehr.
Das waren OK Kid mit Mehr, Mehr. Von einer Sache wollen wir bestimmt nicht immer mehr. Von Verpackungen. Gefühlt ist nach jedem kleinen Einkauf im Supermarkt der gelbe Sack voll. Auf jedem Apfel klebt mindestens ein bunter Sticker. Eher noch kommt der Apfel im Viererpack samt Pappschachtel und Plastikfolie. Dass das auch anders geht, zeigt Schüttgut, der erste unverpackt Laden in der Region Stuttgart. Homa Kerettmann hat Inhaber Jens-Peter Wedlich in seinem Geschäft besucht.
Plastiktüten findet man hier sicher nicht. Im Schüttgut reihen sich Behälter mit Trockenwaren an der Wand. Daneben stehen Körbe mit Obst und Gemüse und Dosen mit Kräutern und Gewürzen.
Bei mir im Laden geht es darum, Verpackungen einzusparen. Jeder hat einen Schrank daheim voller leerer Tupperdosen. Bei mir können sie voll machen.
Am 30. Mai 2016 eröffnete Jens-Peter Wedlich seinen Unverpackt-Laden im Stuttgarter Westen. Nahezu alle Waren sind hier biologisch produziert, wenn möglich fair gehandelt und aus der Region. Mit seinem Konzept will er auch der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken.
Man muss jetzt nicht hier 500 Gramm nehmen oder die Dose immer voll machen, sondern es gehen auch mal nur 3 Lorbeerblätter. Das ist aus kaufmännischer Sicht zwar doof für mich, aber von dem Standpunkt der Lebensmittelverschwendung genau das Richtige.
Verpackungen machen fast die Hälfte des Müllaufkommens in Deutschland aus. Im Jahr 2014 fielen laut Umweltbundesamt 17,8 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen an.
Wegwerfgesellschaft ist ja ein hartes Wort, aber ich würde schon sagen, dass wir eine verschwenderische Gesellschaft sind.
Aida Sabahi studiert an der Kunstakademie in Stuttgart. Die 21-Jährige kauft normalerweise im Supermarkt um die Ecke ein. Sie berichtet, wo ihr die Abfallproblematik im Alltag begegnet.
Wenn man halt in den Mülleimer guckt oder in den gelben Sack und merkt, oh mein Gott, es ist so viel Müll, habe ich mir schon manchmal auch gedacht, okay, kann man das nicht besser lösen?
Abfallproblematik ist schon im Bewusstsein der Menschen. Bloß wir merken auch, dass die Gesellschaft sich teilt. Es sind auf der einen Seite diejenigen, die sagen, okay, wir müssen die Welt retten. Und es gibt die anderen, die im Endeffekt sagen, ich kann eh nichts ändern. Das ist zwar schade, aber jeder muss für sich entscheiden, welchen Schritt er geht.
Schüttgut gilt in der Stuttgarter Region als Geheimtipp abseits der großen Einkaufsstraßen. Aida kannte das Geschäft mit seiner kleinen Kaffeeecke noch nicht.
Ich bin voll gespannt, mir das mal anzugucken. Das Problem ist halt, dass man sich halt schon voll an die Supermärkte in seiner Gegend total gewöhnt hat. Und dann ist man sich gar nicht bewusst, ah, es gibt ja neue Sachen.
Gemeinsam besuchen wir den Laden in der Vogelsangstraße 51.
Was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass die Lebensmittel alle total schön geordnet sind, nicht total überladen mit Verpackungen und bunt.
Und so funktioniert der Einkauf im Schüttgut.
Wir haben eine Produktliste online, man kann gucken, was gibt es alles und entsprechend müssen Sie die Verpackungen mitbringen. Wir haben eine Eingangswaage, da stellen Sie die Verpackung drauf, verwiegen die, dann gibt es ein Kleberchen.
Es waren so Glascontainer, wo man halt sehen konnte, was drin ist. Und dann habe ich mir, was ich halt gebraucht habe, von diesen Containern einfach reingefüllt.
Und dann kommen Sie zu uns an die Kasse, wenn Sie fertig sind mit dem Einkauf. Dann wird es zurückverwogen und automatisch der Warenwert dann berechnet. Und das war's dann schon.
Gemeinsam mit seiner Frau Claudia steht Jens-Peter Wedlich täglich in seinem Laden. Doch das war nicht immer so.
Ich sage immer, ich komme von der dunklen Seite der Macht. Das letzte Produkt, das ich vertrieben habe, war Schweröl. Davor war ich in der Chemieindustrie tätig und in meinen Jugendjahren bei der Bundeswehr habe ich Atomsprengköpfe bewacht. Und das ist natürlich gerade das Gegenteil von dem, was ich jetzt hier mache.
Wie kam es zu dieser Umstellung?
Das geht dann alles auf den Prüfstand. Man überlegt, ist es das, was man bisher gemacht hat, auch das, was man in Zukunft machen will? Und ich habe festgestellt, dass ich es eigentlich nicht tun möchte.
Seit 2010 engagiert er sich deshalb im Bereich Meeresschutz bei Greenpeace. Die Idee für seinen Unverpacktladen hängt mit einem bestimmten Erlebnis zusammen.
Ich habe vor Jahren eine Reise gemacht mit einem Containerfrachtschiff. Und zwar war das im Golf von Biscaya, so rund 500 Kilometer, kein Land in Sicht. Romantisch Sonnenuntergang, Delfine springen am Horizont. Es ist stille See, es ist einfach nur schön. Und in dem Augenblick trieb die Plastiktüte an mir vorbei. Das war dann also wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, dagegen muss was getan werden.
Heute blickt Jens-Peter Wedlich mit Stolz auf seinen Laden. Wie hat Aida der Einkauf im Stüttgut gefallen?
Auf jeden Fall war es dieses Mal ein Erlebnis, Sachen einfach so aufzufüllen. Das hat mir ehrlich gesagt auch Spaß gemacht. Ich habe ein tolles Produkt und ich schade der Umwelt nicht mehr, als ich muss. Das ist natürlich echt ein gutes Gefühl.
Wer seine Dose vergessen hat, kann vor Ort wiederverwertbare Beutel und Gläser kaufen. Ein Einkauf im Stüttgut unterscheidet sich aber nicht nur wegen verpackungsfreier Produkte von anderen Geschäften.
Also von der Atmosphäre auf jeden Fall schon mal. Der Supermarkt ist ja auch hektisch, das war schon echt klein, auch gemütlicher.
Die Tatsache einfach authentisch zu sein. Wir sind ein kleiner Tante-Emma-Laden, bei uns kann man nur schwätzen mit den Leuten.
Keine gehetzten Einkäufer, die ihre Einkaufswagen durch die Supermarktgänge jagen. Stattdessen saisonale Lebensmittel, Säfte und Drogerieartikel auf beschaulichen 55 Quadratmetern.
Wie die Produkte bei dem Kunden ankommen, ist sehr gut. Man kennt zum Beispiel Zahnputztabletten, also Zahnpasta in fester Form kennt man eigentlich nicht. Das ist sehr interessant für die Kunden.
Obwohl der Laden echt klein war, gab es richtig viel Auswahl, auch nicht viel teurer jetzt als anderswo. Ich finde, dadurch, dass alles auch Bio ist, finde ich das auch gerechtfertigt.
Ganz ohne Verpackungen geht es auch im Schüttgut nicht. Die Ware wird verpackt bei Jens-Peter Wedlich angeliefert. Entscheidend sind die Großgebinde.
Meine Schätzungen sind so weit, dass ich sage, dass man 50-70% der Verpackungen dadurch sparen. Aber das muss man einfach auch sehen, dass wir nicht Zero Waste leben können hier, sondern dass wir immer noch Abfälle haben.
Um diese so niedrig wie möglich zu halten, bemüht sich der Inhaber von Schüttgut um neue Lösungsansätze. So konnte er seine Lieferanten dazu bringen, Gläser für Aufstriche zurückzunehmen und wieder einzusetzen. Die Motivation, nachhaltig zu handeln, versucht der Ladengründer auch an seine Kunden weiterzugeben. Für Aida war der Besuch bei Schüttgut ein Anstoß, ihr Konsumverhalten zu überdenken.
Man gewöhnt sich einfach so sehr an Sachen, die eigentlich nicht gut sind. Und also ich denke jetzt auf jeden Fall mehr darüber nach als vorher.
Aida kann sich vorstellen, dass der Ansatz von Schüttgut auch in Supermärkten funktionieren würde. Sie denkt, dass mit einer Umstrukturierung im Lebensmittelbereich alle Verbraucher erreicht werden könnten.
Weil jeder einzelne Mensch einkaufen muss und es sich direkt auf die ganze Masse überträgt. Wenn sich alle Läden auf einmal in solche Läden wie Schüttgut verwandeln würden, würden viel mehr Leute das auch einfach akzeptieren. Ich glaube, das ist einfach nur ein Problem der Verbreitung.
Ob es in Zukunft mehr Geschäfte geben wird, die sich darum bemühen, weniger Müll zu produzieren, bleibt offen. Jens-Peter Wedlichs Botschaft an seine Kunden:
Ganz klar, jeder kleine Schritt zählt. Für jede Plastiktüte, die ich weglasse, habe ich eine gespart. Und wenn das aber 80 Millionen Deutsche machen, sind das 80 Millionen Plastiktüten. Und das ist natürlich dann schon eine Riesenmenge. Und das muss man in das Bewusstsein der Menschen holen.
Das war Homa Kerettmann zum verpackungsfreien Laden Schüttgut in Stuttgart. Ihr hört jetzt Waitress von Boy.
Best.
Boy mit Waitress. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, die Wegwerfgesellschaft. Wir haben schon festgestellt, es gibt Alternativen zum Supermarkt um die Ecke. Der Verpackungshaufen muss nicht sein. Und was ist mit dem Essen selbst? Auch davon werfen wir jede Menge weg. Jedes Jahr 2 Einkaufswägen voll. Das ist die erschreckende Bilanz einer Studie von 2012, die die Universität Stuttgart im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durchgeführt hat. 80% davon stammen tatsächlich aus Privathaushalten. 2/3 der Produkte wären noch essbar. Sie haben im Müll nichts zu suchen. Wie lässt sich dieser Abfall vermeiden? Einfrieren, einkochen oder tauschen? Das ist möglich im Lebensmittelumsonstladen Sonnenblume in Tübingen. Ein Beitrag von Nicole Turkin.
Es ist Montagnachmittag. In der Sonnenblume herrscht reger, jedoch kurzweiliger Andrang. Nach wenigen Minuten des Tauschens sind die meisten Besucher wieder fort. Sonja Hittinger hat im Juni 2015 zusammen mit einer Kommilitonin den Laden eröffnet. Die Sonnenblume ist deutschlandweit der einzige Umsonstladen, in welchem ausschließlich Lebensmittel getauscht werden. Er befindet sich im Erasmushaus, einem Studentenwohnheim der Kirchenhochschulgemeinschaft Tübingen, kurz KHG.
Man kann auch nur Lebensmittel abgeben oder nur Lebensmittel von uns mitnehmen. Man muss nicht bedürftig sein, um Lebensmittel zu tauschen. Unser Angebot richtet sich vor allem an Menschen, denen ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln wichtig ist.
Die Öffnungszeiten der Sonnenblume, 3-mal wöchentlich für jeweils 1 Stunde. Ehrenamtliche Helfer übernehmen die Schichten und neue Gesichter sind immer gerne gesehen. Eine der regelmäßigen Besucher ist Elise. Sie kommt aus Frankreich, lebt seit über 1 Jahr in Tübingen und hat hier promoviert. Wie kam sie zur Sonnenblume?
Ich habe die Sonnenblume per Zufall entdeckt, weil wir den Raum nebenan für einen wöchentlichen Tanzkurs benutzen. Und dann habe ich einfach den Laden gesehen. Also es war wirklich ein Zufall, dass ich von dieser Initiative gehört habe. Die Sonnenblume bekommt ihre Lebensmittel zum einen von Betrieben aus der Region und von Supermärkten, mit denen sie Kooperationen hat. Die Helfer holen dort regelmäßig die aussortierten Waren ab. Zum anderen bringen die Leute selbst Lebensmittel vorbei, die sie nicht mehr brauchen. Sonja Hittinger?
Es kommen ganz unterschiedliche Menschen. Also es kommen Studenten, es kommen ältere Menschen, es kommen Menschen, die kurzfristig in Urlaub fahren und ihre übrigen Sachen bei uns vorbeibringen.
Im Laden gibt es ein Regal und einen Kühlschrank für die zwischenzeitliche Lagerung. Damit die Lebensmittel nicht verderben, führen Sonja und ihre Helfer Hygieneprotokolle durch, auf denen sie Infos zu Kühltemperatur und Reinigung vermerken. Sonja ist zufrieden darüber, wie sich die Sonnenblume entwickelt hat.
Der Laden wird auch immer mehr zum Kommunikationsort. Wir sprechen mit den Menschen über einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Wir klären Missverständnisse auf, zum Beispiel wenn es um die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums im Unterschied zum Verbrauchsdatum geht.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist übrigens nur ein Hinweis des Herstellers, ab wann sich Aussehen, Konsistenz und Geschmack eines Produktes verändern könnten. Ja, die Betonung liegt auf könnten. Weil aber viele Verbraucher davon ausgehen, dass die Produkte nach Ablauf dieses Datums schon verdorben seien, landen Massen an genießbaren Lebensmitteln in der Tonne. Elise glaubt, es sei wichtig, dieser Verschwendung entgegenzuwirken. Das Tübinger Projekt Sonnenblume hält sie dafür hervorragend geeignet. Ich denke, das Wichtige an der Sonnenblume ist, dass man versucht, Müll zu reduzieren. Müll ist ein massives Problem in unserer Gesellschaft. Ich habe bereits viele Berichte gesehen, in denen gezeigt wird, dass ein enormer Anteil der produzierten Lebensmittel in Europa, ich glaube 30%, weggeworfen wird. Und es ist wirklich eine Schande. Und oft ist es Essen, das noch essbar wäre. Und man fragt sich nur, wieso, wenn man bedenkt, mit wie viel Aufwand es produziert wurde und wie viele Menschen bedürftig sind. Die eingangs erwähnte Studie der Uni Stuttgart nennt folgende Ursachen für die hohe Zahl an Lebensmittelabfällen. Mangelnde Wertschätzung von Lebensmitteln, die wir ständig und überall im Überfluss erhalten können, ohne viel Geld oder Aufwand investieren zu müssen. Fehlkalkulation, vor allem in Bezug auf die heimischen Vorräte. Falsche Lagerung und das Mindesthaltbarkeitsdatum, welches falsch interpretiert wird. Ist die Verschwendung von Lebensmitteln ein Symptom unseres Wohlstandes? Dazu nochmal Sonja Hittinger.
Ich denke, dass früher die Menschen im Bereich Ernährung noch ein anderes Bewusstsein hatten für einen angemessenen und nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Gerade in einer Zeit, in der Lebensmittel knapp waren, in der Kriege waren, in der die Menschen durch Leid erfahren haben, was es bedeutet, zu wenig zu essen zu haben. und aus diesem Leid heraus diesen Umgang entwickelt haben, einen eher nachhaltigen Umgang oder einen bewussten Umgang. Und das ist das, was wir uns in der heutigen Gesellschaft wünschen, ohne Leid, einfach aus Motivation heraus. Aus Motivation, was Gutes zu tun, was Sinnvolles zu tun, was Nachhaltiges zu tun.
Nicole Turkin hat im Umsonstladen Sonnenblume vorbeigeschaut und festgestellt, jeder kann einen Beitrag leisten. Schätzt eure Essensvorräte richtig ein und gebt weiter, was ihr alleine nicht schafft. Alle Infos zur Sonnenblume findet ihr auf Facebook. Hier kommt Cat Stevens mit If I Laugh.
If I laugh just a little bit, maybe I can forget the chance that I didn't have to know you and live in peace, in peace. If I laugh just a little bit, maybe I can forget the plans that I didn't use to get you at home with me alone. If I laugh, ooh, just a little bit, maybe I can recall the way that I used to be before you and sleep at night and dream. Ooh, oh, yeah. If I laugh, baby, if I laugh just a little bit, oh yeah. Da da da, 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 da da da.
If I Laugh von Cat Stevens. Wir schieben gleich noch einen Song hinterher, eine junge Band aus Texas, The Oh Hellos mit Wishing Well.
Thank you. lost its copper and I watched as it fell. But there wasn't any water in the wishing well.
Das war Wishing Well von den Oh Hellos.
Micro Europa.
Micro Europa.
1, 2, 3, 4.
Curtains on.
Unser Thema heute ist die Wegwerfgesellschaft. Bisher ging es um Essen. Im Abfall landet aber nicht nur das. Folgendes Problem kennt ihr bestimmt. Der Kleiderschrank ist voll bis zum Anschlag. Anzuziehen habt ihr trotzdem nichts. Man kauft und kauft und kauft, doch es wird einfach nicht besser. Ist weniger mehr? Wohin dann mit den ganzen überflüssigen Klamotten? Einfach in den Müll? Ich habe zwei Frauen getroffen, die sich gegen die Wegwerfmentalität wehren. Esther Molnar ist Studentin in Stuttgart. Evi Sondershaus betreibt einen Second-Hand-Laden in Tübingen. Beide interessieren sich für Mode. Keine der beiden shoppt bis zum Umfallen. Esther Molnar ist 23 und studiert Mediendesign in Stuttgart. An ihre letzten Einkäufe erinnert sie sich nicht genau. Nicht etwa, weil es so viele sind. Im Gegenteil.
Also in den letzten 6 Monaten habe ich vielleicht 2 Kleidungsstücke gekauft oder so. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, welche ich gekauft habe, ehrlich gesagt.
Wie das geht? Bei Esther Molnar kommt nur das in die Tüte, was ihr wirklich gefällt.
Ist bei mir noch nie vorgekommen, dass ich etwas kaufe und es nicht anziehe. Das ist so ein Unding irgendwie. Man sollte sich doch über das Kleidungsstück freuen und es gleich anziehen wollen. Dieses Mindset, das man hat, dass man einfach nur kaufen will, um es zu besitzen, aber sich dann total nicht bewusst sein, was man da eigentlich gekauft hat, das finde ich unverständlich.
Esther Molnar braucht keinen riesigen Kleiderberg. Sie hat den Minimalismus für sich entdeckt.
Was bedeutet, dass man möglichst wenige Gegenstände hat oder nur Gegenstände, die einem wirklich was bringen und die viel taugen? Das ist ja bei diesen quasi Wegwerfklamotten nicht der Fall.
Haul-Videos auf YouTube beeinflussen insbesondere Jugendliche. Sie stellen Kleidung aus Läden wie Primark als Wegwerfartikel dar, als müsse man jede Woche säckeweise neue T-Shirts, Röcke und Hosen besorgen. Für Esther Molnar zählt vor allem Qualität. Sie möchte ihre Kleider lange tragen können.
Mich ärgert es halt immer, wenn ich irgendwas kaufe und es nach ein paar Wochen schon kaputt geht. Ich habe zum Beispiel Schuhe gekauft von einer Marke, die jetzt nicht so bekannt ist. Und dann habe ich gemerkt, nach 3 Wochen haben sich die Sohlen so aufgerissen und das hat mich total geärgert.
Es schont also die Nerven weniger und gezielt zu shoppen. Nicht nur der Geldbeutel freut sich.
Natürlich ist es gut, wenn ich quasi nichts mehr neu kaufen muss, also wenn ich vieles lang behalten kann und somit Geld spare. Aber es ist auch umweltmäßig besser, wenn man halt nicht so viel kauft. Also ich habe letztens eine Doku gesehen über die Modeindustrie und dieses Fast-Fashion-Business. Und wenn ich da sehe, wie die Produktionsbedingungen sind und wie die Arbeiter behandelt werden und wie viel Müll dadurch entsteht. Also wenn mir das im Kopf bleibt, wenn ich einkaufe, dann denke ich schon, oh nee, dann kaufe ich es lieber nicht.
Selbst das beste Kleidungsstück hält nicht ewig. Was also, wenn doch einmal etwas kaputt geht?
Bevor ich da jetzt irgendwas zur Reparatur bringe, was ja auch ziemlich teuer ist, kaufe ich lieber neue Sachen und werfe die alten dann weg.
Und manche Kleider sind zwar noch in Ordnung, aber sie gefallen einfach nicht mehr. Wohin dann damit? Esther hat vor kurzem ein paar Dinge ausgemistet.
Die habe ich in diese Altkleidercontainer geschmissen, wobei ich weiß, dass es nicht unbedingt immer gut ist, weil die auch selber weiterverkaufen, man weiß nicht wohin. Ist ein bisschen dubios, aber ich wüsste auch nicht, was eine bessere Alternative ist. Auf jeden Fall ist es besser als wegschmeißen, glaube ich.
Gibt es wirklich keine bessere Lösung? Esther Molnar fällt noch etwas ein.
Aber was ich cool fand, war Kleiderkreisel oder ist Kleiderkreisel. Es ist jetzt kommerzieller geworden, aber das fand ich auch eine coole Sache. Also es ist wie ein Flohmarkt, nur online. Und da habe ich früher immer meine Kleidung verkauft und andere Secondhand-Kleidung gekauft. Und das fand ich ziemlich cool.
Evi Sondershaus kommt aus dem Modedesign. Seit 25 Jahren führt sie nun den Secondhand-Laden La Seconda in Tübingen. Wenn man wie Esther Kleidung hat, die man nicht mehr mag, kann man die zu ihr ins Geschäft bringen.
Also es gibt Kundinnen, die wechseln 2-mal im Jahr ihre komplette Garderobe aus. Und das sind aber nicht die, wo hier was kaufen. Die kommen, bringen, gehen. Und dann gibt es auch die Kundinnen, die kaufen, bringen. Die dann auch zum Beispiel jetzt hier ihre Sachen wieder abgeben. Dann haben sie hier so ein kleines Konto. Und mit dem Geld, wo sie hier verdienen, kaufen sie sich dann neue Klamotten.
Nach dem Verkauf bekommen die bisherigen Besitzerinnen einen kleinen Anteil. Das Finanzielle steht aber nicht im Vordergrund. Die Motivation ist eine andere.
Die Leute, die hier ihre Klamotten abgeben, die können ja hier eigentlich auch nicht wirklich Geld verdienen. Die geben das ab, nicht weil sie Geld verdienen möchten oder weil sie da noch irgendwie Profit rausschlagen wollen, sondern einfach halt auch, weil sie sagen, wenn ich es nicht mehr anziehe, schmeiß ich's weg. Und dass sie das nicht wegschmeißen wollen, finden meine Kunden schon eine tolle Sache. Ich finde jemand, der das kauft und noch anzieht. Das ist doch schon der Hintergedanke von den Leuten, die hier ihre Klamotten abgeben. Die haben das zum Teil 1-2 Mal angehabt oder es gefällt ihnen einfach nicht. Und das kann man doch nicht einfach wegschmeißen.
Auch privat kauft Efi Sondershaus fast ausschließlich in Second-Hand-Läden ein. Die gebrauchte Kleidung dort hat ihre Qualität schon unter Beweis gestellt.
Im Second-Hand, was ich ganz toll finde, ist halt immer, dass ich davon ausgehen kann, dass die schon mal gewaschen sind. Dass mir jetzt das nicht passiert, dass die Farbe auswascht oder so.
Von Billigläden hingegen hält Efi Sondershaus unter anderem aus moralischen Gründen.
Überhaupt nichts. Ich finde es eigentlich total schrecklich, zumal man muss natürlich auch die Hintergründe sehen, ja, wie die Menschen, die diese Klamotten nähen, müssen für kein Geld in brutal schwierigen Verhältnissen. Da ich ja auch ein bisschen aus der Branche komme, kenne ich auch Leute, die jetzt für große Firmen im Ausland, in Bangladesch zum Beispiel, vor Ort das auch sehen müssen, ist zum Teil wirklich also verheerend. Wenn du das erzählt kriegst und Bilder, Fotos von denen gezeigt kriegst, möchtest du sowas gar nicht mehr kaufen.
Wie können wir uns bessern? Efi Sondershaus ist sich sicher, dass das nicht einfach wird. Eine Hoffnung hat sie dennoch.
Ich würde mir vielleicht wünschen, dass manche Menschen sich mal mehr über Gedanken machen. Und wozu muss ich 5 Pullover kaufen für 9 Euro ein? Da kann ich mir doch einen gescheiten kaufen, zahle für den vielleicht ein bisschen mehr und habe aber dann für einen ordentlichen Pullover und keinen komischen Acrylpullover für 9 Euro, den du dann einmal anziehst und dann den Mülleimer schmeißt. Also das ist irgendwas, das geht mir irgendwie so gegen den Strich.
Es liegt an uns. Wir können uns nicht zurücklehnen und die Schuld auf andere schieben. Wir, die Modeinteressierten, müssen aktiv werden.
Denn solange die Menschen das kaufen, wird sich von der Industrie her nichts ändern. Sobald die Leute sagen, ich kaufe jetzt keinen Pullover für 9 Euro mehr, dann gibt es auch keine mehr.
Das ist ein klarer Appell an uns alle. Es lohnt sich, Alltagsdinge zu hinterfragen. Würden wir uns über das große Ganze der Modeindustrie so viel Gedanken machen wie über unser Outfit, dann könnte sich bald etwas ändern. Im Secondhand-Laden bekommen ungeliebte Kleider eine zweite Chance. Das war mein eigener Beitrag. Gebraucht geht auch. Es muss nicht immer alles neu sein. Da müssen wir Peter Fox widersprechen. Hier mit seinem Song Alles neu.
Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abshaken, feiern, doch mein Teich ist klein. Wir wechseln neue Reihe, weißer wie beim weißen Hai. Gewachsen, gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, Bässe massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey! Alles glänzt, so schön. Sachen satt und lass sie in einem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir ne Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Knopf,
treffe die mächtigen Männer, swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender, alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes, bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer.
Wir machen eben nicht alles neu, Peter Fox. Es darf auch mal was Älteres sein. Zum Beispiel Bob Dylan, jetzt mit Baby Let Me Follow You Down.
First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. I met him one day in the green pastures of Harvard University. Follow you down, baby, let me follow you down. Well, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down. Can I come home with you? Baby, can I come home with you? Yes, I'd do anything in this God Almighty world if you just let me come home with you. Baby, let me follow you down. Baby, let me follow you down. And I'd do anything in this God Almighty world if you just let me follow you down.
Bob Dylan mit Baby Let Me Follow You Down. Früher war doch eh alles besser. Die Leute haben Altes nicht gleich ersetzt, Kaputtes nicht gleich weggeschmissen. Damals konnte man sich noch an Dinge und Menschen binden. Heute muss alles schnell und einfach gehen, auch in Partnerschaften. Deswegen sind wir ja alle beziehungsunfähig geworden. Oder etwa doch nicht? Ein Beitrag von Maria Kavan zwischen vielen Studierenden und einem Diplompsychologen.
Ja, ich glaube nicht, dass wir unbedingt beziehungsunfähig sind, aber heutzutage ist es auf jeden Fall schwieriger, Beziehungen zu führen, dadurch, dass man so mobil sein muss, dass man wegen seinem Job auch mal umziehen muss und so. Und deswegen muss man viel mehr flexibler sein und das schadet natürlich einer Beziehung.
Das kann schon sein. Dadurch, dass man halt heute immer nach dem Besseren strebt und viele Menschen auch Angst haben, sich emotional an eine Person zu binden, noch hinzu die Unabhängigkeit, die man dann leider etwas einschränken muss.
Halte ich für Quatsch. Die Leute fragen sich, glaube ich, eher nicht, was sie wollen.
Ich habe das Gefühl, die Beziehungen sind eher kurzfristiger heutzutage. Also viele sind nicht mehr lebenslang, sondern sind eher halt über eine Spanne des Lebens und dann verändert sich wieder was und dann hat man eine neue Beziehung.
Also allgemein glaube ich, dass die Romantik flöten gegangen ist und sich festlegen ganz schwer fällt, vor allem den Männern.
Wir sind nur noch auf Sex aus.
Nein, sehe ich nicht so, weil ich denke, jeder seines Glückes Schmied. Und wenn man sich selber eben für beziehungsunfähig hält, ja, dann ist man es vielleicht auch. Aber wenn man sich da bemüht, dann kann man da schon eine langfristige Bindung zwischen zwei Personen irgendwie arrangieren. Und ich glaube ehrlich gesagt dran, dass es funktioniert.
Wir sind beziehungsunfähig geworden. Bei den Studierenden ist die Meinung darüber gespalten. Aber was steckt wirklich dahinter? Eine Experteneinschätzung ist hier gefragt. Dieter Bergers ist Diplompsychologe und Psychotherapeut in Tübingen. Beziehungen und Bindungen sind in seinen Therapien immer wieder ein großes Thema.
Meiner Einschätzung nach hat sich in den Bedürfnisstrukturen eigentlich nichts verändert. Das heißt, das Bedürfnis nach einer engen, verlässlichen, vertrauensvollen Beziehung ist da. Es gibt natürlich heute erhebliche Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten, weil die Gesellschaft schneller, mobiler, flexibler und unsicherer geworden ist. Das ist nach Bergers auf die ökonomischen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Diese haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert.
Aufgrund der Arbeitsverträge, die heute geschlossen werden, nennt man die heutige Generation die Generation befristet. Weil nichts auf Dauer ist, sondern sie kriegen einen Arbeitsvertrag, wenn sie Glück haben, auf ein Jahr oder auf zwei Jahre, aber eben immer mit dem Zusatz befristet. Und wenn ich jetzt etwas zynisch wäre, würde ich sagen, vielleicht hat es auch in vielen Bereichen auf Bindungssituationen abgefärbt, dass man sagt, okay, befristet. Das ist so dieser klassische Lebensabschnittsgefährte. Ja.
Auch die sozialen Rahmenbedingungen haben sich gewandelt und beeinflussen dadurch die Bindungsstrukturen in der Gesellschaft.
Über die Schnelllebigkeit der Zeit haben wir natürlich andere Familienkonstellationen. Ja? Das heißt, die Familien diffundieren auseinander. Früher hat die Familie in einem Ort gewohnt, dort ist sie groß geworden, dort leben die Kinder, die Eltern, Opa und Oma. Das ist heute bundesweit, zum Teil weltweit verstreut. Das heißt also, dass junge Menschen auch in der eigenen Ursprungsfamilie nicht mehr die gefestigten Bindungsmuster mitkriegen. Die Scheidungsrate ist heute deutlich höher, die liegt bei fast 50%. Das heißt, 50% aller jungen Menschen haben die Trennung der Eltern miterlebt. Heute Patchwork ist angesagt. Ja.
Junge Erwachsene suchen den Diplompsychologen tagtäglich mit den verschiedensten Thematiken auf. Dabei sind die Bindungs- und Beziehungsprobleme stets die gleichen.
Es sind Konflikte, es sind Machtkämpfe, es sind Ängste, es sind Verlustängste, es sind Eifersuchtsdramen, die sich da abspielen. Also das ist alles hinreichend vertraut, da ist nichts wirklich Neues drin.
Doch Dieter Bergers stellt auch neue Konfliktmuster in den Bindungsstrukturen fest. Dabei dient die Beziehung als eine Art Selbstoptimierung durch den Partner.
Mama habe das Gefühl, es ist eine gewisse Egozentrik drin. Mama habe das Gefühl, es ist auch sowas wie der Versuch, eine Aufgabe zu delegieren. Also ich bin in meinem Leben nicht glücklich und jetzt habe ich eine Partnerin oder einen Partner und den mache ich dafür verantwortlich, dass ich jetzt glücklich bin. Also wo auch glücklich sein so als eine Art Konsumware behandelt wird und ich habe den Anspruch, dass ich das bitte jetzt vom Gegenüber geliefert bekomme. Und das sind natürlich auch die ganzen Irritationen, die das dann auch schwierig machen, weil das schlichtweg nicht funktioniert.
Es herrscht also ein innerer Konflikt. Auf der einen Seite haben junge Menschen hohe Bedürfnisse nach festen Bindungen und auf der anderen Seite haben sie Angst, genau diese nicht erreichen zu können.
Was ich immer empfehlen kann, ist sich nicht unter Druck setzen. Auch immer überlegen, in was für einer Grundsituation lebe ich eigentlich im Moment. Stellen Sie mal gerade Leute, die in Ausbildung sind oder im Studium sind, die sind in einem Verlaufsprozess drin. Man begegnet Leute, man verliert Leute, das sind sehr viele Veränderungen noch. Das hat sich ja auch verändert. Was ich immer nur empfehlen kann, ist Geduld haben. Ja, wenn es den richtigen gibt, dann werden sie ihm schon irgendwann begegnen.
Allerdings sieht Herr Bergers auch ein großes Problem in den gefestigten Vorstellungen einer perfekten Partnerschaft.
Wobei ich immer auch so das Gefühl habe, das hat was mit Idealtypisierungen zu tun. Also dass viele junge Menschen, insbesondere jüngere, idealtypische Bilder im Kopf haben, wie Beziehung sein sollte. Und wenn das nicht diesem Bild entspricht, attribuiert man das gerne nach außen. Das heißt, ich habe den falschen Partner gefunden, beendet es dann und fängt wieder neu an. Also heißt übersetzt, man repariert das Radio eigentlich nicht mehr, sondern man schmeißt es weg und kauft ein neues.
Für Entschleunigung ist also keine Zeit mehr. Aber gerade dieses sich mit sich selbst beschäftigen und überlegen, was ist mein Anteil an irgendeiner Bindung, die nicht funktioniert, ist ein wichtiger Schritt in jeder Beziehung. Umso mehr rät Dieter Bergers zur Selbstreflexion und innerer Zufriedenheit.
Was mir das Wichtigste ist, sei du für dein Lebensglück selber verantwortlich. Ja? Schau, dass es dir gut geht, dass du deine Freunde hast, deine Hobbys hast, deine Interessen hast, mach deinen Job, mach dein Studium, schau nach dir. Aufmerksam, sensibel, guck, dass es dir gut geht. Das ist die beste Voraussetzung dafür, in eine gute Beziehung einsteigen zu können. Es gibt so diese alte Weisheit, die beste Beziehung ist die Bindung zwischen zwei Menschen, bei denen jeder für sich genauso gut alleine leben könnte. Weil das definiert, dass es zu keinen Abhängigkeiten kommt. Und das ist für mich eigentlich was ganz Entscheidendes.
Maria Kawan hat versucht zu ergründen, warum uns feste Beziehungen so verdammt schwer fallen. Ein paar Tipps hat sie auch mitgebracht. Gehen oder bleiben? Was kann die weite Welt noch bieten? Schwierige Fragen. Gisbert zu Knüphausen beschreibt das Gefühl wunderbar in seinem Lied »Wer kann sich schon entscheiden?« Ihr hört eine Live-Version.
Ja, ich bin heute schon ewig gelaufen, meine Füße, die tun mir schon so weh. Denn für gewöhnlich bin ich wirklich ein ganz träger Haufen. Doch heute tue ich alles, um dich nicht mehr zu sehen. Denn heute Morgen noch lag ich in deinem Bett und du sagtest, Baby, es ist so einsam ohne dich. Es wäre doch schön, wenn wir für immer zusammen sein könnten. Das fändest du doch auch schön, oder nicht? Doch ich ging weg, ich war zu feige, was zu sagen. Und überhaupt, du würdest mich eh nicht verstehen. Ich bin viel zu jung, um jetzt schon bei dir zu bleiben. Ich meine, ich bin sehr gern allein. Denn es ist so schön, so schön, so schön, ein Cowboy zu sein. Ein Cowboy zu sein. Ich will ein Cowboy sein, so richtig mit Pferd und Lasso und Pistole und Cowboystiefeln und allem Pipapo. Denn damit passe ich doch perfekt in diese Zeit. Ich bin immer noch bei dir, aber wir sind nie wirklich zu zweit. Ich habe viel zu viel Hoffnung, mein Herz ist immer unterwegs. Auf der Suche nach was Besserem und einer Liebe, die mir steht. In den Gedanken sieht die Zukunft immer farbenfroh aus. Doch sie liegt nie in dieser Stadt und auch nicht bei dir. Meine Wege sind verstaubt, ich glaube, ich muss hier wieder raus. Ich war schon viel zu lange Nächte, immer bloß hier. Ich werd mich fragen, wird immer nur suchen, niemals bleiben, denn es ist aufregend, alleine zu sein. Ja, 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 man sagt, als Single könne man alles erreichen. Und es sei schön, so schön, so schön. Und es sei schön, so schön und auch so verdammt cool, ein Cowboy zu sein. Ein Cowboy zu sein. Wir wollen immer Cowboys sein. Deine Stimme, sie klingt so furchtbar weich am Telefon. Und ich weiß, es geht dir nicht besonders gut. Du sagst, wer kann sich schon entscheiden, es ist so schwer in dieser Zeit. Es wäre nur schön, wenn du mich ab und zu besuchst. Und du sagst, du wärst auch so viel gelaufen, doch gefunden hast du nichts, was nicht schon jetzt in deiner Eingangstür steht. Es ist so traurig, wenn man bedenkt, wie viel Zeit man dafür aufbringt. Vielleicht kann ich dich eines Tages ja verstehen. Ja, vielleicht werde ich eines Tages wach und ich werde sagen, es ist schön, in deine Augen zu sehen. Ja, ich war lange unterwegs, doch jetzt ist es Zeit, mal was zu wagen. Ich meine, ich bin sehr gern allein. Doch es ist so schön, so schön, so schön, zu Hause zu sein. Zu Hause zu sein. Ich will kein Cowboy mehr sein.
Gisbert zu Knüphausen mit seinem Wer kann sich schon entscheiden? Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Unser Wegwerffahren macht vor nichts Halt. Verpackungen, Essen, Kleidung, Beziehungen, all das gibt es im Überfluss, also landet eine Menge davon in der Tonne. Wir selbst bilden aber diese Wegwerfgesellschaft. Wir sind also nicht machtlos gegen sie. Mit etwas Nachdenken finden sich kleine Dinge, die jeder in seinem Alltag ändern kann. An den Reglern saß Jarmo Baschnagel, Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon Sarah Janssen. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Bis bald!